Schlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenstein.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 153 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du bereit bist, Zeit zu investieren, wertvolle vorweihnachtliche Zeit, um dich ein wenig weiterzuentwickeln. Heute befassen wir uns mit dem zweiten Teil des Interviews mit der Neurowissenschaftlerin Manuela Mazzetonia zu ihrem Buch Koch dich klug. Es geht um genussvolle Rezepte für ein gesundes Gehirn und alles, was dazugehört. Manuela beschreibt in ihrem Interview, welche Nährstoffe deinem Gehirn gut tun und welche du auf jeden Fall in einer entsprechenden Menge zu dir nehmen solltest und auf welche du nicht verzichten darfst. Ja, falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann solltest du das unbedingt machen. Das ist die Folge 152. Dort unterhalten wir uns über das Frühstück. Und in dieser Folge geht es um das Mittagessen, um das Abendessen und um das Dessert. Also wir haben das so aufgebaut wie eine Speisekarte. Manuela Mazzetonia verbindet in ihrem brandneuen Buch erstmals ihre wissenschaftliche Expertise über das Gehirn mit ihrer tiefen Liebe zur Küche ihrer Heimat, dem idyllischen Aostatal. Sie ist Italienerin und sie zeigt, wie sich die Gerichte aus ihrer Heimat so kombinieren lassen, dass sie nicht nur herrlich schmecken, sondern dass sie auch unsere mentale Vitalität unterstützen. Bevor wir jetzt aber zum zweiten Teil unseres Gesprächs kommen, möchte ich dir noch eine Fortbildungsempfehlung geben, die du auf keinen Fall versäumen solltest. Es geht um eine dreiteilige Fortbildung, für die du jetzt noch reduzierte und limitierte Early-Bird-Tickets bekommst. Dieses Ticket eignet sich übrigens auch als echt tolles Weihnachtsgeschenk für dich selbst oder auch für deine Liebsten. Die folgende Situation kommt dir sicher bekannt vor. Du trainierst hart, aber deine Leistungssteigerung stagniert. Die Ursache liegt nämlich oft in der Wechselwirkung von Psyche und Physiologie. Denn der Kopf entscheidet, wie der Körper belastet wird. Gerät diese Steuerung aus dem Gleichgewicht, kippt sowohl die Leistung als auch die gesamte Regulation. Erfahre, wie du dieses System optimieren kannst in der Online-Masterclass Psychophysiologische Interaktion und Leistungssteuerung im Sport mit dem Schweizer Ernährungsdiagnostiker Jürgen. Die Fortbildung findet in 3 Online-Modulen statt, die im März und April 2026 am Abend angeboten werden. Zusätzlich werden sie aufgezeichnet und euch für 1 Monat zum Intensivstudium zur Verfügung gestellt. Und nach Abschluss erhältst du natürlich ein Zertifikat von der BSBA Bewegungsakademie. Jürg Hösli war ja schon Gast bei uns im Podcast, aber einige Worte zu ihm. Er ist der Begründer der Ernährungsdiagnostik. Er hat bereits über 35 Olympiasieger und Weltmeister betreut. In dieser dreiteiligen Fortbildung zeigt er dir, wie auch du das volle Potenzial für dich oder deine Athleten freisetzt. Was lernst du in dieser 9-stündigen Masterclass? Du lernst, die psychologische Diagnostik mit der physiologischen Interpretation zu verbinden. Du verstehst, wie mentale Überlastung, Stress oder Überkontrolle den Körper bremsen und zu Leistungseinbußen führen können. Du nutzt evidenzerprobte Modelle wie das psychophysiologische Interaktionsmodell und das kompensatorische Adaptionsmodell. Außerdem arbeitest du mit dem Erbse-Fragebogen. Erbse ist ja sein Institut, sein Fortbildungsinstitut, mit seinen 26 Items, die systematisch diese Zusammenhänge auch sichtbar machen. Und das Wichtigste, du übersetzt diese Muster direkt in die Praxis. Du lernst nämlich aus psychologischen Widersprüchen physiologische Konsequenzen abzuleiten im Training und darauf basierend gezielte Trainingsprozesse, Belastungsphasen und auch die Regeneration zu gestalten. In Modul 3 hast du die Möglichkeit, eigene Fälle mitzubringen aus dem Hobby- oder Hochleistungssport und gemeinsam individuelle Lösungsstrategien für deine Fallbeispiele zu entwickeln. Die Masterclass erstreckt sich über 3 Online-Termine im März und April und richtet sich an alle Trainerinnen, Coaches, Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, aber auch für dich natürlich, wenn du dein eigenes Training optimieren willst. Wenn das für dich interessant ist, dann schau auf die Website bewegungsakademie.at. Dort findest du alle Infos zu dieser dreiteiligen Masterclass und du findest auch den Link zu den Early Bird Tickets. Die gibt es nämlich jetzt vergünstigt für diese tolle Fortbildung. Also bewegungsakademie.at. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Manuela Mazedonia zu ihrem neuen Buch Koch dich klug. Liebe Manuela, wir haben ja im letzten Teil das Frühstück besprochen. Gehen wir jetzt weiter zum Mittagessen. Wie schaut denn dein Mittagessen aus? Die Italiener essen ja eher leicht zum Mittag. Hältst du das auch so?
Es kommt darauf an, was ich an dem Tag tue. Ja, also ich versuche, das Mittagessen zu übersehen, weil ich hätte schon Hunger zum Mittag. Und ich hätte dann, wenn ich zum Mittag esse, habe ich am Abend auch wieder Hunger. Also es ist nicht so, dass ich mit einer Mahlzeit auskomme. Aber ich trickse mich aus, mittagessenmäßig, mit meistens einem Salat. Ja, also ich mache mir verschiedene Sorten Salat, das beschreibe ich auch im Buch. Und habe sie immer so in verschiedenen Glasdosen im Kühlschrank. Also es kann sein, dass ich Fisolen koche und anrichte und dann habe ich ein paar Fisolen, dann habe ich ein Stück Gurke, dann habe ich eine Tomate und ich platziere das schön auf den Teller und dann mache ich mir vielleicht noch einen grünen Salat dazu. Und in die Mitte tue ich zum Beispiel Eier, also hart gekochte, beziehungsweise meinen eigenen Frischkäse, den man, also wo das Rezept im Buch steht, ist total einfach. Ein Liter Milch, 6 Tropfen Lab, muss natürlich auf eine gewisse Temperatur erwärmt werden, nicht erhitzt werden, damit die Milchsäurebakterien drin bleiben. Und dann wird es in Würfelchen geschnitten und abgeseiht. Also Arbeit vielleicht eine Viertelstunde. Und man hat 2 gute Portionen, ja, von einem Liter Milch. Und das rutscht alles durch. Ich versuche kein Brot zu essen. Und am Abend koche ich dann normal. Und ich koche so, dass ich ohne Hunger ins Bett gehe. Weil das ist das, was mich ganz neurotisch macht. Also wenn ich denke, ich könnte am Abend nichts essen oder ich müsste mit leerem Magen ins Bett gehen, das würde mich ganz fertig machen. Also ja, Essen ist so wichtig im Leben, um darauf zu verzichten.
Schauen wir uns vielleicht noch kurz das Thema Fleisch an. Das gibt es ja gerade in Österreich und Deutschland zu sehr vielen Mahlzeiten, speziell in der traditionellen Küche. Wie stehst du zu Fleisch? Siehst du es problematisch für die Gehirngesundheit? Geht es da eher um die Qualität oder um die Quantität oder geht es da um beides?
Na, drehen wir es um. Ist es problematisch, dass man kein Fleisch isst, müsstest du mich fragen.
Also deine Antwort zeigt schon, dass Fleisch eine große Relevanz hat für die Gehirngesundheit.
Denn jetzt hat sich, ich verfolge natürlich alles, ne? Jetzt hat sich eine Ideologie etabliert, die einerseits das Fleischkonsum verurteilt wegen der Tierliebe, ja, also man soll doch keine Tiere essen, die unsere Freunde sind. Und die andere Sache hat mit dem Klimaschutz zu tun, also Rinder und andere Tiere produzieren Gase in ihrer Verdauung und das sollte man auch unterbinden, indem man gar kein Fleisch mehr konsumiert. Ich will jetzt natürlich keine politische, Polemik draus machen, Aber jene, die diese Argumente vertreten, mögen sich doch ein bisschen wissenschaftlich mit der Sache beschäftigen. Denn man sollte eigentlich in die richtigen Datenbanken schauen, ja, und nicht sagen, der Sportler so und so, der ist ja so performing und der isst auch kein Fleisch. Und der andere ist auch kein Fleisch. Und der ist auch vegan und so. Also das ist alles anekdotische Evidenz, sagt man in der Wissenschaft. Ja. In der Wissenschaft muss man echte Studien betreiben. Manchmal gehen sie über Jahre. Ja, und da muss man sich die Resultate anschauen. Zum Beispiel vom fleischlosen Essen.
Gibt es da interessante Erkenntnisse?
Also ich habe auch im Buch einiges beschrieben an Experimenten. Ja, es gibt Experimente, die in Afrika gemacht werden, wo sich die Menschen nicht dekadenterweise aussuchen können, ob sie eine Avocado aus Mexiko essen oder das primitive Fleisch aus der Schweinemast in Österreich. Ja, weil die Avocado, die weiß ich wie viel tausend Kilometer herfliegt, ist naturschutzmäßig besser als das Schwein, das ein paar Gase ablässt. Ja? Ich muss darüber manchmal schmunzeln, wenn ich die Argumentation höre. Also in Afrika kann nicht jedes Kind Fleisch essen, weil das so teuer ist, dass nicht jede Familie das Geld dazu hat. Und jetzt kriegen die Kinder an Schulen auch so eine Mahlzeit. Und ich habe eine Studie zitiert, die sind lauter relativ neue Studien. Also diese eine Studie, die hat 900 Kinder als Probandengruppe untersucht. Die haben das Giteri, das ist ein Brei, bekommen. Giteri ohne alles, Giteri mit Milch und Giteri mit Fleisch. Ja, drei Gruppen und eine Gruppe hat gar kein Essen bekommen, also keine Mahlzeit. Also, ich mache es kurz. Die Gruppe, die Giteri bekommen hat, hat bessere schulische Leistungen gehabt und hat auch ein besseres soziales Verhalten mit weniger Aggression gehabt. Ja, das ist eine Studie. Eine andere Studie hat gezeigt, dass Kinder in Afrika, die kaum tierisches Eiweiß essen, erstens einmal retardierte kognitive Leistungen haben und auch kleiner im Wuchs sind, um circa 7%. Das ist ja nicht wenig. Ja? Also wenn ein Bursche jetzt 1,76 oder nur 1,60 ist, das macht heutzutage einen großen Unterschied aus. Ja, ich höre immer wieder von meinen Studenten, dass sie, also wenn sie nicht so groß sind, dass sie halt nicht so erfolgreich sind in der Frauenwelt. Also das ist offensichtlich, dass man gerne groß ist. Ja? Und wenn jetzt die Kinder eine fleischlose Ernährung bekommen, kann es sein, dass die nächsten Generationen kleiner sind, unter Rachitis zum Beispiel leiden. Das ist eine Krankheit, die eigentlich nicht mehr in unseren Breitengraden vorhanden ist, aber das kann noch kommen aufgrund des Fleischmangels. Ja, also was soll man sagen? Also wenn man kein Fleisch isst, kann man natürlich all diese Nachteile, ich würde sagen, erleiden. Und aber, um auf deine Frage zurückzukommen, welches Fleisch soll es sein? Naja, natürlich nicht das Fleisch vom Tier KZ. Ja, das glaube ich, liegt auf der Hand. Wo soll man sich dieses Fleisch holen, kriege ich immer in den Vorträgen. Im Supermarkt ist es oft nicht vorhanden. Das heißt, wenn man meint, man erledigt alles im Weg des geringsten Widerstandes, wird man wahrscheinlich nicht erfolgreich sein mit guter, gescheiter Ernährung. Also, ich sage, was ich mache. Ich habe mir jetzt im Laufe der Jahre ein paar Bauern ausgesucht, die nicht in meiner unmittelbaren Nähe sind. Ja, also da muss ich immer so um die 100 Kilometer oder 200 hinfahren. Ich weiß, wie diese Tiere gehalten werden. Ich weiß, dass sie eigentlich die ganze Zeit, wo es geht, auf der Weide sind. Sie führen ein gutes Leben. Es sind kleine Betriebe mit maximal 10, 12 Tieren. Ja, die Bauern schauen auf diese Tiere. Sie wollen sie nicht ausbeuten. Ich kenne die Tiere sogar persönlich. Ja. Also ich fahre manchmal hin und ah ja, das ist der Peppi, der kommt, dann heißt es immer, jedes Jahr gibt es ein Peppi. Ja. Es gibt einen Hof, jedes Jahr gibt es ein Peppi und beim anderen Hof gibt es ein Gilbert. Ja, und dann heißt es immer, das ist der Peppi, der heuer zum Metzger kommt. Ja.
Also du kennst die Tiere, die du isst, beim Namen.
Und ja, natürlich tun sie mir bis zu einem gewissen Grad leid. Ja? Ich möchte auch nicht gegessen werden. Aber es ist nun mal so, der Mensch hat immer andere Tiere gegessen. Wir sind nicht für das Vegetarische, also fürs vor allem fürs Vegane gebaut. Ja, wir können schon vegetarisch sein, aber wir müssen immer darauf achten, dass wir tierisches Protein zu uns nehmen, also tierisches Eiweiß, Eier, in erster Linie Milch, Käse und so weiter, dann geht's. Aber ganz ohne geht's schlecht. Und zum Beispiel habe ich eine Studie zitiert, ja, nur dass man das Ausmaß der Gefahr erkennt. Eine Studie, jeder kann da nachlesen, eine Studie, wo 12 Wochen wurden die Probanden fleischlos ernährt, also eine Gruppe normal mit Fleisch, die andere Gruppe fleischlos. Bei der fleischlosen Gruppe hat sich schon Knochenresorption eingestellt, das heißt Knochenabbau. Und das waren aber keine 90-Jährigen, kann man alles nachlesen. Ja, das waren Menschen in einem Durchschnittsalter, ich glaube zwischen, also um die 45, also ich glaube 45, 50 um den Dreh. Und ob ich Knochenresorption habe in so jungen Jahren, dann heißt es, dass ich vielleicht relativ bald drauf auch Osteoporose bekomme. Das ist nicht wünschenswert, ja, weil Osteoporose ist lebensgefährlich. Ja. Es hört sich nicht so schlimm an, aber wenn mir regelmäßig eine Rippe bricht, weil ich mich nur bücke, weil ich etwas aus dem Boden heben will, dann bin ich permanent lebensgefährdet.
Osteoporose ist ja auch fies, weil man kann Knochendichte ja nicht mehr aufbauen. Das kommt ja noch dazu. Nicht? Also man kann Muskulatur aufbauen, aber nicht Knochendichte. Also wenn es einmal verloren ist, dann ist es wirklich verloren. Das ist, man kann es aufhalten oder ein bisschen verlangsamen, richtig, den Abbauprozess, aber nicht aufhalten. Nicht umkehren.
Ja, richtig. Deswegen müssen auch Eltern sich damit auseinandersetzen, mit dieser Thematik. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass die Industrie, weil jetzt haben wir eine Industrie, die Industrie Lebensmittel produziert wie Industriefleisch, das von unglücklichen, schlecht gehaltenen Tieren stammt. Dann wir Industriegemüse, gespritzt mit allen möglichen Pestiziden, ja, die uns den Darm zerstören. Und dann heißt es immer, naja, ihr könnt euch schon schlecht ernähren, aber es reicht aus, dass ihr Supplements nehmt, ja, also Nahrungsergänzungsmittel. Und bei den Nahrungsergänzungsmitteln, habe ich auch einen eigenen Abschnitt geschrieben, weiß man gar nicht, ob das wirklich aufgenommen wird vom Körper. Und wenn ich jetzt einen Apfel esse, dann weiß ich, dass diese Bestandteile, so wie im Apfel sind, mitunter Vitamin C, vom Körper erkannt und aufgenommen werden. Wenn ich eine Vitamin C-Kapsel einwerfe, so im Leeren, ins Leere sozusagen, kann es sein, dass das Ganze durchrutscht. Und außerdem haben wir das Thema der Überdosierung und der Unterdosierung, weil eine Kapsel heißt es eine Kapsel am Tag. Meistens ist es unterdosiert, also meistens bringt es gar nichts. Dann nimmt man denkt sich, ah ja, 70% des Bedarfs, ah, dann haue ich gleich zwei rein. Ja? Doppelt so gut und doppelt gut ist noch besser. Kann sein aber, dass ich zu viel habe und dass mir dann andere Probleme verursacht. Also so ist die Sache nicht, dass man ohne zu wissen, wie viel notwendig ist, dass es gut tut. Es kann sein, dass es richtig schadet.
Ich hoffe, die Kühe bekommen keinen Stress, wenn sie dich sehen, wenn du auftauchst auf der Weide. Sie glauben, jetzt ist wieder jemand fällig, du kommst Fleisch holen.
Nein. Sie werden auch sehr schonend zum Metzger transportiert und sie haben ganz kurze Wege. Und ja, und ich muss das dann natürlich einfrieren. Ja, das ist ein bisschen ein Logistikthema. Sicher wäre es mir viel lieber, ich hole mir jedes Mal mein Steak frisch. Natürlich.
Das geht ja nicht.
Aber es geht leider nicht, ja, unter diesen Umständen. Früher hat es Metzger gegeben, die wirklich regelmäßig gute Tiere geschlachtet haben. Jetzt wissen wir nicht, wo das Fleisch herkommt. Es kann sein, dass so wie jetzt in diesem Schiff, das, ich weiß jetzt nicht, von wo das Schiff kommt, aus Südamerika, voller Rinder. Also es gurkte rum, es durfte nicht anlegen, wegen, weiß ich jetzt nicht mehr, welcher Krankheit. Und jetzt sind 3000 Rinder auf hoher See, die kein Mensch will, und die aber nicht noch einmal zurückgebracht werden. Was ist das für die Tiere für ein Stress? Ich möchte nicht wissen, was aus diesem Schiff passiert. Ja? Und selbst wenn sie ans Land gegangen wären, das sind Tiere, die 10.000 Kilometer am Schiff gewesen sind. Was haben sie für Stresshormone gebaut? Ja, also dieses Fleisch ist für das menschliche Konsum nicht verwertbar. Und deswegen müssen wir uns eigentlich mit den Bauern zusammenschließen, Konsument, Bauer, entscheiden, so und so viel Fleisch wird produziert unter diesen Umständen. Und ja, ich bin bereit, 20 Euro das Kilo zu bezahlen, aber ich weiß, ich kriege was Gescheites. Und ich esse auch nicht zu viel. Ja, ich esse das, wonach es mir ist. Also ich spare nicht. Ich sage nicht einmal in der Woche Fleisch. Ja, wenn ich Lust habe, weil ich eine Skitour gegangen bin und meine Muskeln rufen nach Eiweiß, dann esse ich sehr wohl auch 2 Tage hintereinander Fleisch. Ja, also es ist auch keine Instanz noch da, die mir das verbietet. Aber es muss aufs Tierwohl geachtet werden.
Ja, sehe ich auch so. Liebe Manuela, kommen wir zum Abendessen. Viele Menschen versuchen am Abend ja eher wenig zu essen, damit sie nicht belastet sind oder damit sie auch besser schlafen können. Beeinflusst ein üppiges Abendessen unsere Schlafqualität?
Ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin. Auf das Thema bin ich gar nicht eingegangen. Ich bin eher darauf eingegangen, dass man hin und wieder eine Mahlzeit auslassen sollte, weil das zu jenem Phänomen führt, bei dem sich die Zellen, Autophagie heißt es, Auto ist selbst und Phagein essen, also im Altgriechischen, bei dem sich die Zellen selbst essen, fressen. Und zwar, wenn die Zelle jetzt die Zuckerreserven abgebaut hat und dann später die Fettreserven abgebaut hat. Das kommt, wenn man viele Stunden hintereinander nichts isst, ja, dann fängt die Zelle aufzuräumen an. Und zwar, die Zelle verwertet all das als Nahrung, was sie sozusagen als Zellmüll kumuliert hat im Laufe der Zeit. Und was kann das im Gehirn sein? Das sind Teile von kaputtgegangenen Zellen, die so herumliegen wie Müll. Es können sein fehlgefaltete Proteine, Eiweiße, ja, die auch nicht wirklich eine gute Verwendung haben, die werden dann auch gefressen. Und das hilft sozusagen aufzuräumen und das System leistungsfähiger zu machen. Deswegen sagen auch viele Menschen, die länger gefastet haben, dass sie danach sich super wohl gefühlt haben, total wach im Geist und gut drauf. Ja. Ich habe es eigentlich nie wirklich geschafft. Bei mir ergibt sich das, weil ich manchmal Tage habe, wo ich in der Früh frühstücke und dann komme ich erst um 17, 18 Uhr dazu, dass ich aus der Tiefkühltruhe etwas schneller rausnehme und warm mache, was ich mir vorher gekocht habe. Und dann habe ich unwillentlich gefastet von, was ich, 7 in der Früh bis 17 Uhr.
Genau, das ist das intermittierende Fasten, was wir darunter verstehen.
Genau, intermittierendes Fasten. Aber ich bewundere jeden, der es länger kann, weil es sicher sehr gut tut. Ich habe auch die ganzen Studien angeführt im Buch. Also das Buch ist sozusagen ein Kochbuch, es ist aber auch ein Sachbuch. Ja, man liest, warum gewisse Rezepte für das Gehirn gut sind. Es sind nicht nur die Rezepte, sondern Rezepte plus Erklärung, warum.
Das heißt, weil wir jetzt gerade beim Abendessen sind, Wenn wir wollen, dass die Autophagie in Gang kommt, dann canceln wir einfach das Abendessen, damit wir ein langes Intervall haben bis zum Frühstück.
Richtig. Also idealerweise ja, wenn man schafft, dass man praktisch ein kleines Frühstück isst und dann vielleicht am Nachmittag zwischen 4 und 5 isst und dann erst dann am nächsten Tag um 7 isst, das wäre ideal.
Ich mache es umgekehrt, ich esse am Abend was, aber lass mal, oder sehr oft eigentlich pro Woche, sicher 4-mal, 5-mal das Frühstück weg. Also ich trinke nur Kaffee, schwarz ohne Zucker, und dann gibt es aber erst um 11:30 frühestens was oder 12. Und dann hat man auch dieses Intervall, nicht 16 Stunden.
Richtig, ja. Richtig. Also wenn man es schafft, ich freue mich jeden Tag, wenn ich aufstehe aufs Frühstück. Es ist ja Gewohnheitssache auch, ja. Also genau. Man kann eigentlich alles machen. Genau, bei
mir ist es, ich habe beides probiert und mir fällt es leichter, das Frühstück wegzulassen. Ja. Also dann ja, kann man machen. Und das interessanterweise argumentiert man auch so, nicht, wenn man zu wenig Kohlenhydrate hat, dass das Gehirn nicht gut arbeiten kann, aber scheinbar sind die Speicher dann noch so voll vom Vorabend, dass das überhaupt kein Problem ist. Also im Gegenteil, ich kann mich sogar sehr gut konzentrieren.
Ja, also sagen wir so, wir leben ja im Überfluss. Wenn wir einmal eine Mahlzeit auslassen, ja, da geht die Welt absolut nicht unter. Genau. Und vor allem bei Kindern, die im Wachstum sind, das geht nicht. Ja. Man weiß ja auch, was Kinder verdrücken können. Ja. Also Buben vor allem, so um die 12, 13, 14, also die können die Eltern anfressen. Und bei denen ist nicht angebracht, dass man sie fasten lässt. Aber ein erwachsener Mensch, der hat nur Vorteile, wenn er mal aussetzt. Auch fürs Gehirn.
Das heißt, ich kann an meinem Konzept festhalten. Manuela, du schreibst auch über das Thema Epigenetik im Zusammenhang mit Ernährung, aber auch mit dem Schlaf. Was hat es damit auf sich?
Also ich möchte vielleicht einen Aspekt beleuchten, Epigenetik und Ernährung. Ja. Es heißt immer, die Genetik macht uns aus. Ja, natürlich. Die Gene meiner Eltern haben meine Nase zusammengestellt, meine Haarfarbe, mein Körperbau etc. Das ist Genetik. Aber alles andere ist Epigenetik. Sprich zum Beispiel, wie mein Körper funktioniert. Ob ich verdaue, ob ich gut verdaue, ob ich psychisch stabil bin und so weiter und so fort. Warum das? Und warum spielt Ernährung so eine Riesenrolle? Also Epigenetik ist, wenn etwas aus der Außenwelt die Aktivität unserer Gene beeinflusst. Also wir haben für alles Gene. Ja? Denken wir, ich habe vorhin vom Wachstum gesprochen. Der Körper eines Kindes hat wie eine Orgel von Genen, ja, ich erkläre es manchmal so in der Vorlesung, hat eine Orgel mit verschiedenen Pfeifen. Ja, und einmal spielt man die und einmal die und einmal die, einmal mit der Hand, einmal beeinflusst durch die Pedale. Ja. Also es kommt sozusagen das Ganze, was das Kind sozusagen mit all diesen Genen dann bekommt, ist ein Stück Arm mehr, ein Stück Größe, mehr Muskeln, mehr Knochen etc. Das ist alles Genaktivität. Und diese Gene, die sich ein- und ausschalten, weil es ist nicht so, dass das Kind permanent wächst, sondern die Eltern können es vielleicht auch beobachten, jene, die Kinder haben oder hat kleine Kinder, also wachsende Kinder hatten, haben beobachtet, oft ist das Wachstum in Schüben. Ja? Also man merkt es selbst weniger, wenn man immer beim Kind ist, aber wenn wer andere dazukommt, da heißt es, ah, du bist schon wieder gewachsen. Ja, das fällt den Eltern nicht auf. Und wenn sich dann das Kind zur Tür stellt, wo man eine Markierung gemacht hat, dann weiß man, okay, das Kind ist doch um 2 Zentimeter in 2 Monaten gewachsen. Ja? Ist zuerst nicht aufgefallen. Ja, weil sich hier Gene eingeschaltet haben. Und jetzt ist die Frage, warum schaltet sich ein Gen ein oder aus? Das hat auch damit zu tun, das hat auch mit dem zu tun, was wir essen. Und zwar, man sagt zum Beispiel, iss Brokkoli, das ist gut für die Gesundheit. Was bedeutet das? Ja, ich esse Brokkoli und wo ist die Gesundheit? Was bedeutet gut für die Gesundheit? Es bedeutet, dass dieses Gemüse eine Substanz hat, die in der Lage ist, Entgiftungsgene einzuschalten. Beim Brokkoli ist die Substanz Sulforaphan, ja, das ist nämlich das Kohlgeruch. Ja, also wenn man Brokkoli kocht, dann merkt man es gleich im Raum, ja, da ist im Topf ein Kohlgemüse. Das ist Sulforaphan und Sulforaphan ist eine Methylgruppe, sagt man dazu in der Biologie, die in der Lage ist, sich an dieses Entgiftungsgen XY, ja, braucht man jetzt gar nicht die nennen, weil es unzählige sind, heftet und einschaltet. Und dadurch wirkt sich dieses Gen entgiftend. Ja? Und dann isst man kein Brokkoli, schaltet sich dieses Gen wieder aus. Das bedeutet, egal was wir essen, hat eine Wirkung auf uns. Ob es auf die Haut geht, zum Beispiel auch, man spricht immer davon, die Creme kostet, was ich, 500 Euro, ist aber super und toll. Und nein, wir sollen wirklich die Schönheit von innen kommen lassen, indem wir einen Lebensstil betreiben, der für unsere Haut gut ist. Sprich zum Beispiel, dass wir Lebensmittel essen, die auch eine Hautpflege sind, zum Beispiel Beeren, ja. Esse ich regelmäßig Beeren, sorge ich gegen Entzündungen. Das heißt, diese Substanzen, die in den Beeren enthalten sind, führen dazu, dass sich mein Gewebe weniger entzündet und somit weniger altert. Das heißt, gewisse Gene schalten sie ein, ja, weniger Entzündung, und aber dann Alterungsgene schalten sie aus. Und das heißt immer, du bist, was du isst. Das ist der Grund. Ich kann meine Gesundheit komplett beeinflussen durch das, was ich esse. Umgekehrt genauso. Esse ich ständig zum Beispiel Transfette, das sind jene, sagen wir, bösen Fette, die zum Beispiel in Industriefett enthalten sind. Ja, billiges Industriefett. Darunter auch Margarine. Ja, ich muss ja nicht in die Industrie gehen, um Transfette bei mir zu Hause zu haben. Wenn ich Margarine kaufe, wenn ich das billige Frittieröl, das ist dieses Industrieöl, Pflanzenöl, billig, enthält einen Haufen Transfette und die heften sich auch an gewisse Gene und verursachen Entzündungen. Und mit der Zeit sind diese Entzündungen, gehen sie so weit, dass sie Demenz begünstigen. Also wenn ich ein permanent entzündetes Gehirn habe, was ich nämlich nicht spüre, dass es entzündet ist, dann kann es sehr wohl sein, dass ich an Demenz erkranke. Und das ist etwas, was ich glaube, niemand wirklich für sich haben möchte. Aber da muss man was mit der Ernährung machen.
Genau. Das ist noch einmal ein Grund, auf die Qualität der Ernährung zu schauen, denn die Epigenetik spricht hier für sich und du bist, was du isst, gewinnt hier noch einmal an Bedeutung. Letzter Abschnitt, wir kommen zum Dessert. In Italien macht man ja sehr schmackhafte Desserts, wir kennen die ja viele davon, Panna Cotta, Tiramisu. Wie stehst du zu solchen Versuchungen, würde ich mal sagen? Gibt es da gut und schlecht? Wahrscheinlich schon, nehme ich an. Und gönnst du dir sowas auch?
Sicher. Ich bin ja kein Ernährungsapostel. Ich bin ein Genussmensch. Und es hat immer nur damit zu tun, wo diese Dessert herkommen. Wenn ich eine Industrie-Panna Cotta kaufe, im Glasl, im Supermarkt, schmeckt sie annähernd wie eine echte Panna Cotta. Ja, das Rezept gebe ich, ist bei mir im Buch, also so wie es wirklich gut ist. Also wenn man mal diese Panna Cotta gegessen hat, greift man zu keiner Restaurant und keiner Supermarkt Panna Cotta mehr. Ich nehme nur ein gutes Obers, Ich schaue, dass es kein Carrageen enthält. Carrageen ist ein Verdickungsmittel, welches für den Darm sehr schädlich ist. Also, Verdickungsmittel kommt überall hinein, auch in das Obers, auch im Supermarkt. Da muss man immer aufs Etikett schauen, wenn es mit Carrageen steht, dann kaufe ich es nicht. Und dann nehme ich nur ein bisschen Agar-Agar, das ist ein Geliermittel aus Algen. Und dann mache ich mir meinen eigenen Vanillezucker dazu. Ja, eigener Vanillezucker heißt es, die Schote im Zucker ein paar Wochen drinnen zu haben und dann den Zucker zu mixen. Und da wird es ein natürlicher Vanillezucker, also kein Vanillinzucker, weil das auch schädlich für den Darm ist. Und ja, und dann mache ich einen Beerenspiegel aus meinen eigenen Himbeeren. Was kann denn da schlecht sein? Und Fett ist fürs Gehirn sehr gut. Eigentlich, und das ist nämlich ein Mythos, dass wir so wenig Fett wie möglich essen sollten, sondern wenn die Fette hochwertig sind, wenn es keine billigen Industriefette sind, sind sie fürs Gehirn auch gut. Unser Gehirn besteht aus so und so viel Prozent Cholesterin. Ja? Also, dass wir zum Beispiel cholesterinsenkende Mittel nehmen, ja, gibt sehr viele Menschen, die das tun, auch deswegen, weil die Pharmaindustrie von Jahrzehnt zu Jahrzehnt die Werte senkt. Ja? Dadurch hat sie mehr Kunden als früher. Also ich habe einen guten Freund, der ist 81, ist Arzt, also ordiniert immer noch, hat mir gesagt, Manuela, wie ich angefangen habe als Arzt zu arbeiten, war der zugelassene Cholesterinwert 280. Jetzt spricht man von 160.
Ja, den hat man gesenkt.
Das ist ja fast die Hälfte. Ja, genau. Naja, ist gesenkt worden. Gesenkt worden von der Pharmaindustrie, die natürlich dadurch mehr Kunden bekommt. Aber es ist auch nicht gut, so wenig Cholesterin zu haben. Und die ganze Geschichte erkläre ich auch im Buch ziemlich genau, vom guten und schlechten Cholesterin. Also man kann ruhig ein Stück Butter essen, es muss eine gute Butter sein, es muss ein gutes Obst sein. Zum Beispiel Tiramisu ist ein Rezept, das ich nicht im Buch habe, weil es jeder schon kann. Also von mir ist ja nicht zu lernen diesbezüglich. Ich bin auch keine Spitzenköchin. Ja. Also ich koche das, was meine Mama gekocht hat. Das ist eine norditalienische, eigentlich Bauernküche. Aber zum Beispiel Tiramisu, wenn man gute Eier hat aus einer guten Quelle, wie ich meine, wo ich die Händel sehe, wo ich weiß, wie sie gehalten werden, wo ich weiß, dass die Bauern auch das Biofutter kaufen im Winter und dass, sobald es geht, die Händel herumlaufen im Gras und sich den Wurm suchen und alles, dann kann ich diese Eier auch roh essen. Und da mache ich mir ein Tiramisu mit ganz viel Ei und Mascarpone und ich kaufe natürlich keine Biskotten, ja, da mache ich einen Teig, also so ein Teig wie für die Biskuitroulade, ein Biskuitteig. Biskuitteig, ganz wenig Kaffee, damit es nicht zu nass wird und ganz viel Eiercreme drauf. Und wenn wir die Quelle kennen, der Lebensmittel, können wir es richtig schlafen. Es passiert nichts. Schlecht wird es, wenn wir all diese Industrielebensmittel essen, weil sie uns entzünden, weil sie uns richtig krank machen.
Also auch hier geht es darum, dass wir die richtigen Lebensmittel verwenden. Das ist eigentlich durch alle Punkte, die wir jetzt besprochen haben, egal ob Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder Dessert, es kommt eigentlich immer auf die Qualität drauf an.
Richtig.
Genau, so wird das im Buch auch beschrieben. Ja, also ich denke, die Hörerinnen und Hörer sind jetzt richtig neugierig geworden, dass sie noch mehr wissen. Und natürlich ist dein Buch auch ein ideales Geschenk zu Weihnachten, weil man ja Gesundheit schenkt. Und was kann man Wertvolleres schenken eigentlich als Gesundheit? Voraussetzung ist natürlich immer, dass man es auch anwendet. Das ist immer das Zweite. Wissen ist das eine, aber die Anwendung ist das Zweite. Ne?
Ja, wobei ich sagen muss, also nicht, weil es mein Buch ist. Ja, ist klar, es ist mein Baby. Und ich muss es natürlich gut präsentieren. Aber auch jene, die normalerweise nicht kochen, die sich nicht drüber trauen, Ja, da können Sie, diese Rezepte sind nicht so schwierig, weil ich die meisten Kochbücher, die ich bis jetzt gekauft habe, und ich habe eine ganze Sammlung, also sicher 40, 50 habe ich, es sind Kochbücher, die ich kaufe, weil mir die Bilder gefallen, ja, weil sie so schön präsentiert sind. Und dann lese ich, wie sie gemacht werden, diese Dinge oft. Das ist so aufwendig, so kompliziert. Man könnte es machen, wenn man einen ganzen Tag dafür Zeit hätte, aber ich bin ja berufstätig, ich habe meine 40 Stunden auf der Uni, dann schreibe ich die Bücher, mache die Vorträge und so weiter. Ich kann nicht an einem Gericht 2 Tage basteln. Und bei meinen Rezepten, das sind Rezepte, die sehr, sehr schnell gehen, und ich schreibe auch immer dazu, was man einfrieren kann, weil jede berufstätige Frau kann nicht jeden Tag ein volles Essen zaubern, wenn sie schon mal ihre mindestens 8 Stunden gearbeitet hat und womöglich auch unterwegs war. Also ich mache so, ich koche auf Vorrat, weil dann weiß ich, was drinnen ist, dann portioniere ich das und dann tue ich es einfrieren und dann schreibe ich auch hinzu, Wenn man hungrig nach Hause kommt, dann macht man das auf und jenes auf, tut es zusammen und dann hat man eine hochwertige, gesunde Mahlzeit.
Und ist dann extrem schnell zubereitet eigentlich.
Ja, extrem schnell. Ja. Natürlich, der Aufwand ist, dass man sich die guten Lebensmittel besorgt. Also im Discounter wird man nie das Fleisch, das gute Fleisch finden, das auch wirklich für unsere Epigenetik wertvoll ist. Ja, weil diese Tiere meistens sehr gestresst sind, die leben ein ganzes Leben schlecht. Ja, es muss billig sein, nur billig und noch billiger. Und da kann man nicht erwarten, dass das Tiere sind, die ein normales Tierleben führen.
Liebe Manuele, ich glaube, wir haben die Zeit ausgereizt, lange aufgenommen jetzt. Ich möchte mich bedanken bei dir, dass du die Zeit auch genommen hast. Und ich bin sicher, wir hören uns wieder, weil du so eine fleißige Autorin bist und in Kürze wieder das nächste Baby publizieren wirst.
Schauen wir jetzt. Ja. Also zuerst mal muss dieses Baby wachsen und dann schauen wir, ob weitere kommen.
Genauso ist es in der Familienplanung.
Ja, danke für die Einladung.
Ich wünsche dir noch eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Ja, Manuela hat sich bereits verabschiedet, aber bevor ich dich verabschiede, habe ich noch einen zweiten tollen Veranstaltungstipp für dich, den ich dir hier weitergeben möchte. Am 24. Februar 2026 gibt es eine tolle Fortbildung mit der BSBA Bewegungsakademie. Das Thema The Female Code, Hormone, Kraft und Körperintelligenz. Die Wissenschaft hinter effektivem, gesundem Training für Frauen. The Female Code vereint aktuelle Erkenntnisse aus Trainingswissenschaft, Endokrinologie, Psychologie und Neurophysiologie zu einer differenzierten, praxistauglichen Anleitung für modernes, weiblich orientiertes Training. Im Fokus stehen das fein abgestimmte Zusammenspiel aus Hormonen, neuromuskulärer Steuerung, Körperwahrnehmung und mentaler Leistungsfähigkeit. Der Workshop zeigt, wie Frauen ihr Training sinnvoll an physiologische und psychische Rhythmen anpassen können, ohne starre Regeln, sondern evidenzbasiert, flexibel und alltagsnah. Die vortragende Trainerin ist Frau Dr. Romana Puchecker. Sie ist promovierte Sportwissenschaftlerin und Bewegungstherapeutin und sie verbindet fundierte wissenschaftliche Expertise mit moderner Gesundheitsförderung. Romana Puchecker entwickelt seit über 10 Jahren Trainings- und Präventionsprogramme in der Forschung und in der Lehre an verschiedenen Hochschulen in Österreich und Deutschland, und sie arbeitete auch für das Gesundheitsministerium in Neuseeland. Ihr Zugang ist konsequent interdisziplinär. Bewegung, Psychologie, Pädagogik und moderne Gesundheitswissenschaften greifen ineinander und machen die Inhalte sowohl wissenschaftlich fundiert als auch unmittelbar anwendbar. Sichere dir für diese tolle Veranstaltung jetzt schon dein reduziertes, günstiges und limitiertes Early-Bird-Ticket. Wenn du daran interessiert bist, schau auf bewegungsakademie.at. Dort findest du alle Infos und auch den Link zu den Tickets. Ich freue mich, wenn du dabei bist.
erichfrischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.